mal angefangen, verschiedene Sachen, dass wir die miteinander im Wort Gottes anschauen. Und da war das Fazit oder die Überschrift über dem allen: Jesus Christus ist das Wort Gottes und das Wort Gottes ist Jesus Christus. Und wenn wir das aufnehmen, dann nehmen wir ihn als Person auf. Und wir hatten da, sind da durch ganz viele verschiedene Schriftstellen gegangen. Und dann im letzten Teil ging es darum, dass es eine besondere Art gibt, das Wort zu verstehen, wie die Jünger das verstanden haben und wie es der Heilige Geist offenbart hat. Und dass es eine Art gibt, das Wort zu verstehen, wie es die Pharisäer verstanden haben. Und ich habe das so für mich in Worte gefasst. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, ich weiß das Wort oder ich kenne das Wort. Es gibt viele Menschen, die wissen etwas aus dem Wort. Besonders die Pharisäer in der historischen Zeit, wie es uns überliefert ist, die wussten eigentlich alles. Und doch sagte Jesus zu ihnen, ihr kennt die Schriften nicht, obwohl sie die Schriften wussten. Das war für mich eine Hilfe, um diesen Unterschied in Worte zu fassen. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns hilft, das Wort zu kennen. Und in dem Wort unseren Herrn als Person zu erkennen. Soweit sind wir ungefähr gekommen. Wir hatten dann die Begebenheit, dass der Philippus sagt zu einem seiner Freunde, wir haben den gefunden, von dem im Gesetz des Mose und den Propheten geschrieben steht. Und das kann man nur durch Offenbarung vom Heiligen Geist erkennen. Ja, und wir wollen jetzt weitermachen. Es gibt dazu noch einen zweiten Teil. Und der erste Bereich ist das, dass wir anschauen, noch mal ein Stück mehr, dieser Unterschied, wie der Heilige Geist das Wort Gottes offenbart und was mit Menschen passiert, die das ohne den Heiligen Geist als reines Wort nehmen, wie ein Menschenwort. Und im zweiten Teil heute soll es darum gehen, dass wir uns einige Beispiele anschauen über die Einheit in Gottes Wort. Ich denke, das Ziel davon ist, dass wir ganz stark daran gefestigt sind, unseren Herrn, unseren Vater zu kennen. Und zwar ist er derselbe vom ersten, schon vor der Schöpfung, von Schöpfung an bis jetzt. Wir haben in dem Buch ein altes und ein neues Testament, das steht für einen alten und einen neuen Bund. Aber derjenige, der diesen alten Bund angefangen hat, ist der gleiche, der den neuen Bund gegeben hat. Also es ändert sich nicht der Gott in diesem Buch, sondern die Art und Weise, wie er einen Bund mit Menschen lebt. Und das ist irgendwie, finde ich, wichtig für uns zu verstehen. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist es stark in manchen Bereichen, dass man fast den Eindruck hat, es gibt den Gott des Alten Testamentes nicht mehr. Der ist abgeschafft worden von einem Gott des Neuen Testamentes. Und es ist aber nicht wahr, wenn wir in das Wort schauen, das Neue Testament ist eine Offenbarung, wie der Heilige Geist schon im Alten Testament geredet hat. Nur im Alten Testament, wie wir es lesen, in Bildern, zum Teil verhüllt und im Neuen Testament offenbar. Aber der Gott ist der gleiche. Wir gehören zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist unser Gott, er ist unser Vater. Und durch Jesus sind wir zu seinen Kindern geworden. Und auch nur durch Jesus letzten Endes kann das Volk Israel zu seinen rechtmäßigen Kindern werden, weil Gott einen neuen Bund geschaffen hat, einen Bund, mit dem wir tatsächlich erlöst und gerettet werden können. Also, Gott ist der gleiche, er hat auch die gleiche Meinung, er hat den gleichen Charakter durch das gesamte Buch, wie er sich offenbart hat, er ist der gleiche. Und er hat einen neuen Bund in Jesus gegeben. Viele Bilder im Alten Testament sind ein Beispiel dafür, bis hin zu dem Opfer, das Abraham symbolisch bringen sollte, dass er seinen Sohn Isaak auf den Altar gelegt hat. Das ist im Alten Testament niedergeschrieben, was vom Charakter her schon eine Vorschau auf den neuen Bund ist, den Gott schließen wird. Und wir jetzt, die wir in der Zeit des neuen Bundes leben, wir wiederum haben auch nicht die Möglichkeit und sollen sie auch nicht irgendwie versuchen, auf die Weise des alten Bundes mit Gott in Kommunikation zu kommen oder mit Gerechtigkeit zu erlangen. Es gibt ja Menschen, die sind so fasziniert von Israel und von all dem, was man da auch sieht und auch von jüdischer Religion, die dann irgendwie aus so einer Sympathie heraus das Bedürfnis verspüren, auf die Weise des alten Bundes wieder mit Gott in Verbindung zu sein. Aber Gott hat einen neuen Bund geschaffen. Und er ist derjenige, der Autorität darüber hat, mit welchem Bund er mit uns Gemeinschaft hat. Und da er einen neuen Bund gegeben hat, den einzigen, durch den wir wirklich von Sünde befreit werden können, gibt es für uns auch nur eine einzige Möglichkeit, mit ihm zu leben, nämlich im neuen Bund. Wir haben die Gerechtigkeit aufgrund des Opfers von Jesus. Aber die Offenbarung Gottes selbst ist im gesamten Wort eine Einheit. Und da wollen wir uns ein paar verschiedene Sachen anschauen. Markus 11, ab Vers 15. So, ich schlage es auch auf. Markus 11, Vers 15 bis 18. Und sie kommen nach Jerusalem. Und er trat in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre. Und wenn es Abend wurde, gingen sie zur Stadt hinaus. Sie kommen in den Tempel und Jesus begann, den gesamten Betrieb, den gesamten religiösen Betrieb aus diesem Tempel hinauszuwerfen. Die ganzen Verkäufer, das waren ja, man konnte Opfertiere kaufen für Geld und so weiter. Es war ja alles dem Tempelbetrieb untergeordnet. Und Jesus sagt, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Er nimmt das schon geschriebene Wort und begründet damit sein Handeln und offenbart, was damit gemeint ist. Und sagt, das hättet ihr eigentlich verstehen müssen. Wofür ist mein Haus? Mein Haus ist dafür da, dass es ein Bethaus ist. Wie wir auch in der Chronik lesen, wo Salomo bei der Tempeleinweihung sagt, warum auch immer sollte ich ein Haus bauen? Es gibt nur einen einzigen Grund, um Brandopfer und Rauchopfer vor dir darzubringen. Und wir wissen ja aus der Offenbarung, dass damit die Gebete der Heiligen gemeint sind. Und Jesus sagt, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. So hat der Heilige Geist die Offenbarung dessen, was er eigentlich will, im Wort verankert. So, und dann lesen wir dazu, Jesus sagt, offenbart das Wort, was schon geschrieben war, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Und jetzt lesen wir in Matthäus 21, in dem Zusammenhang, nochmal, und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und daraufhin reagierten die Pharisäer damit, sie suchten ihn umzubringen. Die Menschen, die eigentlich genau diese Worte wussten, die hatten das gelesen, die waren nicht dumm, die hatten die Schrift auswendig. Die kannten diese Stellen, wo steht, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Diese Menschen haben gesagt, dieser Jesus soll umgebracht werden. Und jetzt in Matthäus 21 gibt es eine ganz andere Volksgruppe, die auf die gleiche Situation vollkommen anders reagiert. Und es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm und er heilte sie. Ist das nicht herrlich? Nachdem das Wort offenbart wird, mein Haus soll ein Bethaus heißen, kommen Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Es ist doch erstaunlich, wie unterschiedlich jemand auf die gleiche Situation reagiert. Die Menschen, die all diese Worte kannten oder über all diese Worte Bescheid wussten, denen waren sie total verschlossen. Sie wurden ärgerlich, als die Kinder im Tempel geschrien haben, Hosanna dem Sohn Davids. Und die Kinder sind nicht durch den Tempel rumgetobt und haben noch mit Tische umgestießen oder versucht, die Tauben zu fangen oder noch Wechselgeld einzusammeln. Die haben dort keinen Unsinn veranstaltet. Die haben gesagt, haben geschrien, Hosanna dem Sohn Davids. Und da war mir so in den Sinn gekommen, was im Psalm 119 steht, dein Wort macht die Einfältigen weise. Oder macht die Unmündigen weise. Oder wie es Jesus hier sagt, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Also der Heilige Geist hat extrem präzise offenbart, welche Schrift zu dieser Situation passt. Und so gibt es so einen Zusammenhang. Wir brauchen unbedingt in uns das Wort. Und auch das Wort vom Alten Testament brauchen wir unbedingt in uns. Wir brauchen aber gleicherweise genauso den Heiligen Geist, der uns Offenbarung gibt, was der Charakter Gottes, wie sich der Charakter Gottes aus diesem Wort offenbart. Ja, das ist im Psalm 8 und im Vers 3 geschrieben. Habt ihr nie gelesen? Das sagt er denen, die die Schrift kannten, habt ihr nie gelesen? Und so gehört das irgendwie dazu, dass wir einen Geschmack dafür kriegen, dass wir unbedingt die Schrift im Ganzen brauchen und dass wir das in keiner Weise ohne den Heiligen Geist bewerkstelligen können, dass wir empfangen oder Offenbarung darüber haben, was darin steht. Also aus dem gleichen Wort haben die Pharisäer abgeleitet, bringt Jesus um. Und aus dem gleichen Wort bringt der Heilige Geist Offenbarung und Leben und Wahrheit. Also gehört das Wort als Wortlaut und die Offenbarung vom Heiligen Geist untrennbar miteinander zusammen, weil am Ende haben die Pharisäer zwar das Wort benutzt, aber es war das nicht das Wort in seiner Eigenschaft, wie es wirklich gemeint war. Sie haben es missbraucht. Sie haben daraus eine Menschenweisheit gemacht. Und wenn das Wort Gottes zu einer Menschenweisheit verdreht wird, dann passiert das, was im 2. Korinther 3, Vers 6 steht, der Buchstabe tötet. Die Menschen, die vom Buchstaben her diesem Wort gefolgt waren, die haben gesagt und das Volk angeleitet, kreuzigt ihn. Die haben versucht, das lebendige Wort umzubringen. Und so ist es auch heute. Das Wort genommen und zu einer Menschenweisheit gemacht, ist immer in Feindschaft zu Jesus selbst, zu dem lebendigen Wort. Also dieser Buchstabe, der das Wort missbraucht, der ruft, kreuzige Jesus. Der steht immer gegen das Leben von Jesus. Andererseits ist Jesus das lebendige Wort. Wir können Jesus nicht aufnehmen, ohne dass wir das gesamte Wort aufnehmen. So gehört das zusammen. Das möchte ich nochmal lesen, 2. Korinther 3, Vers 6. Ab Vers 5 lese ich, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und wir wissen ja, im Wort steht, dass Jesus auferweckt worden ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. So ist mal ein Sinnbild gesprochen, wie der Buchstabe oder das Befolgen des Buchstabens Jesus getötet hat und damit das Wort getötet hat, macht der Geist Gottes das Wort lebendig und damit auch Jesus als Person für uns lebendig. Und wir lesen im Johannesevangelium im Kapitel 6 ab Vers 68. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Also, die Worte, die wir hier lesen, sind, wenn sie durch den Heiligen Geist uns erreichen, Worte, die uns ewiges Leben schaffen. Und zwar jedes einzelne. Und ich glaube, dass es in unserer Haltung macht irgendwie den Unterschied. Wenn wir eine Haltung haben, Jesus, du bist Herr und ich möchte von dir Offenbarung haben, wie dein Wort zu mir spricht. Wenn wir uns dem Wort und damit auch Jesus unterordnen, dann erschafft dieses Wort in seiner Gesamtheit in uns Leben. Also ich denke, dass du zusammenfassen kann, habe ich das Wort, meine ich darüber verfügen zu können, meine ich mit meinem Verstand beurteilen zu können, was wie gemeint ist? Oder ist das Wort über mich Herr, weil Jesus selbst das Wort ist? Und da fällt mir dazu ein, im Sprüche 9, Vers 10 steht, die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor Gott, ist Anfang von Weisheit. Also ist die Ehrfurcht vor Gott auch der Anfang davon, dass das Wort Gottes für mich Leben erschafft und nicht irgendein Todeswerk wird. Ja, und jetzt möchte ich einfach mit uns ein paar Beispiele anschauen, wie der Heilige Geist das Wort Gottes vom Alten Testament offenbart. Das Neue Testament ist voll von Zitaten aus den Schriften. Die Apostel haben aus der Schrift gelehrt, aus diesen Schriftrollen, die wir Altes Testament nennen, und haben vom Heiligen Geist geleitet, offenbart, wie sich Gott darin uns mitteilt, wie sich Gott uns darin ausdrückt. Und zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 möchte ich damit anfangen. Also mein Hauptanliegen ist heute, dass wir tiefer einsteigen darin, dass wir sagen, das Wort ist eine Einheit, weil es kommt vom gleichen Gott, ist vom gleichen Heiligen Geist geschrieben in seiner Gesamtheit. Apostelgeschichte 2. Gut, dem geht jedenfalls voraus, der Heilige Geist ist gekommen. Die Leute haben sich sehr über diese Zeichen gewundert, die damit einhergegangen sind. Und Vers 12, Kapitel 2, Vers 12, sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Juda, und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages. Und um die Zeit ist man einfach nicht betrunken. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und hier geht's los. Der Petrus hat Offenbarung vom Heiligen Geist aus der Schrift, aus dem damals niedergeschriebenen Wort. Das Neue Testament ist in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Alten Testament im Heiligen Geist. Also, wenn der Petrus die Schrift nicht gekannt hätte, hätte er überhaupt nicht gewusst, was passiert. Aber er kannte die Schrift und wusste, was das ist. Er sagte, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt wird. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen. Und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Komplett Zitat aus den Propheten, aus dem Propheten Joel. Und Petrus lehrt weiter. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Wie es denn nicht möglich ist, war, dass er von ihm behalten würde. Das hat Petrus gesagt und jetzt begründet er seine Aussage wieder mit der Schrift aus Psalm 16. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Wieder ein gesamtes Zitat aus dem Psalm 16. Und jetzt spricht Petrus weiter. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war, und das ist ein Schlüssel, besonders für die Offenbarung, für die Psalmen. Vieles in den Psalmen sind prophetische Worte auf den neuen Bund. Wenn wir die Psalmen lesen, kommen wir manchmal gar nicht auf die Idee, dass sie zum alten Bund gehören würden. Weil es ist prophetische Rede. Und prophetische Rede durch den Heiligen Geist ist zeitunabhängig, ist nicht historisch. Jedenfalls in dem Fall nicht. So, da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, diese Schriftstelle ist jetzt nicht zitiert, steht ja, aber geschrieben, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. Und das ist wieder so ein Geheimnis, wie Jesus den Pharisäern gesagt hatte, was lest ihr? Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er sagt, wenn Gott deren Gott ist, können sie nur ewig leben. Denn sonst könnte er nicht aktuell ihr Gott sein. Und sowas kann nur der Heilige Geist offenbaren aus der Schrift. Genauso wie Petrus jetzt aus dem Psalm 16 ableitet, dass damit die Auferstehung von Jesus angekündigt wurde. Er hat voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, wie zum Beispiel im Psalm 16 steht, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat, wie im Psalm 16 geschrieben steht, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sieht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind, spricht er weiter. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, ein weiteres Zitat aus dem Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Ist auch wieder aus dem Psalm zitiert. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und dann wissen wir, wie es weitergeht. Dieses Wort hat sie getroffen. Und die haben gesagt, was sollen wir tun? Und wisst ihr warum? Weil Petrus vom Heiligen Geist offenbart das Wort verkündigt hat. Genauso wie Paulus Timotheus auffordert, predige das Wort. Und damals war das Neue Testament noch nicht zusammengefasst geschrieben. Es ging darum, dieses Wort vom Heiligen Geist zu predigen, genauso wie es Petrus getan hatte. Und weil dieses Wort vom Heiligen Geist inspiriert ist, hat es verbunden mit der Kraft des Heiligen Geistes die Leute dazu gebracht, dass sie sagen, und was sollen wir jetzt machen, ihr Brüder? Und Petrus hat gesagt, nun tut Buße, kehrt um und lasst euch auf den Namen dieses Jesus taufen. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wir wissen, dass es so geschehen ist. Ein weiteres Beispiel, wie die Apostel die Schrift, die damals geschriebene Schrift, vom Heiligen Geist geleitet, ausgelegt und gelehrt haben. Ich möchte euch gern mit euch anschauen, Apostelgeschichte im Kapitel 3, ab Vers 17. Wieder lehrt Petrus aus der Schrift, vom Heiligen Geist geleitet. Und jetzt, Brüder, Apostelgeschichte 17, 3, Vers 17. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Ich glaube, wir können uns an Jesaja Kapitel 53 erinnern, wo Gott ganz stark durch die Propheten über den Sohn Gottes gesprochen hat. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Das ist auch ein Wort, was jederzeit für uns gültig ist, dass Jesus uns auffordert, kehrt um, wenn ihr gesündigt habt, damit Zeiten der Erquickung kommen. Und weil das Opfer von Jesus Sünden wegnehmen kann, ist dann die Sünde weggenommen und wir sind frei. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und der den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den freilich muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also diese Worte sind uns eine Ermutigung oder sollen uns eine Ermutigung zu sein, im Wort immer und immer wieder darauf zu achten, egal ob wir Mose, Josua, Richter, Samuel, Hiob, Nehemia, Esther oder in den Psalmen oder in den Propheten lesen, immer wieder gespannt zu sein, wo hat der Heilige Geist prophetische Offenbarung über Jesus und über den neuen Bund versteckt. Das ist absolut spannend. Und wir finden es aller paar Seiten. Das ist unglaublich, wie viel selbst in den Gesetzen verborgen ist an Offenbarung über den neuen Bund. Wie viel prophetisches Wort da drin ist. Das ist herrlich. So, jetzt geht's weiter. Petrus sagt im Vers 22, Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Petrus zitiert aus 5. Mose im Kapitel 18. Das können wir noch mal kurz anschauen im Mose, einfach um das uns vor Augen zu halten, wie stark das Wort innerlich verbunden ist. 5. Mose 18, ab Vers 15, da steht, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören, nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung und so weiter. Und dann im Vers 18 nochmal, einen Propheten wie dich, sagt Mose über das, was Gott ihm gesagt hat. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Und wie die Rechenschaft aussieht, hat Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 3 gesagt, dass damit gemeint ist, dass er aus seinem Volk ausgerottet werden soll. Und so liegt gleichzeitig in dieser Offenbarung, die Petrus über das Wort Gottes gibt, diese Rettung im neuen Bund, die Rettung durch das Opfer von Jesus ohne irgendeine Leistung, ohne irgendeine Erfüllung des Gesetzes, weil es unmöglich ist, durch Gesetzeserfüllung gerettet zu werden. Aber es liegt gleichzeitig die ehrfurchtgebietende Ernsthaftigkeit darin, dass Gott bestimmt hat, dass nur durch Jesus die Rettung ist und dass dieses Urteil, was damals durch Mose ausgesprochen ist, für die erhalten bleibt, die nicht auf die Stimme von Jesus hören. Der Charakter Gottes hat sich an dieser Stelle erhalten, aber er hat gesagt, ich will, dass du gerettet bist. Ich will dich in keiner Weise unter meinen Zorn bringen. Ich will, dass du gerettet bist. Aber es bleibt erhalten, dass wer diese Rettung, die von Gott bestimmte Rettung nicht annimmt, unter dem Gericht Gottes bleibt. Das bleibt erhalten. Auch im neuen Bund. So, jetzt geht es weiter. Petrus wusste vom Heiligen Geist geleitet, genau welche Stellen aus der Schrift diese prophetischen Stellen sind, die Jesus beschreiben. Das finde ich fantastisch. Das heißt auch, dass die Jünger von Jesus in der Schrift gelehrt worden sind. Denn andere haben ja gesagt, wie können die so aus dem Wort Gottes lehren? Es sind doch ungebildete Fischer. Und das normale Volk hatte keine Schriftgelehrtenschule. Die konnten nicht mal lesen und schreiben. Aber dass die Jünger die Schrift zitieren konnten, zeigt, dass Jesus ihnen die Schrift gelehrt hatte. Die Psalmen und die Propheten und alles, was sie als Fundament für die Gemeinde gelegt haben, kommt aus dem damals schon geschriebenen Wort. So, dann wollen wir mal anschauen, Apostelgeschichte 7. Da sind wir ja schon mitten in der Zeit, als die Gemeinde angefangen hatte. Es wurden Diakone ausgewählt, die Gemeinde war gewaltig gewachsen. Und Stephanus wird vor den Hohen Rat geführt und lehrt das Wort. Und er fängt an, über Abraham zu reden. Ich möchte das jetzt nicht alles vorlesen, das ist sehr lang, aber das ist ein weiteres gewaltiges Beispiel dafür, wie der Heilige Geist das Wort Gottes auslegt. Es sind für uns Muster, und wenn wir dieses Muster kennen, wie der Heilige Geist das Wort auslegt, wenn wir dann im Alten Testament lesen, haben wir ein Muster vor Augen, worauf wir achten. Es ist im Prinzip, wenn man einen Schatz sucht, der Heilige Geist gibt uns Anzeichen dafür, wo der zu finden ist. Da gibt's so ganz kleine, wenn man jetzt irgendwas versteckt hat im Wald und Kinder sollen es suchen, lässt man so ganz kleines Stück Papier rausglitzern zwischen dem Laub, dass man eine Chance hat zu entdecken. Und wenn wir diese Lehren, diese Lehrpredigten von Petrus und von Stephanus und von den anderen Aposteln anschauen, dann geben sie uns einen Hinweis, auf welche Weise der Heilige Geist das Wort Gottes lebendig macht und uns offenbart, dann haben wir ein gewisses Maß, können wir ein Muster erkennen, wo man sagt, okay, das sieht nach so einem Schatz aus. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns das ein Stück anschauen, wie die Apostel und auch andere das Wort ausgelegt haben. Ich möchte einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen. Das hat Stephanus geredet vor Gericht unter Androhung der Todesstrafe. Ab Vers 30, Apostelgeschichte 7, ab Vers 30. Er lehrt, als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches, spricht von Mose. Als aber Mose es sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Während er aber hinzutrat, sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber erzitterte und wagte nicht, es zu betrachten. Der Herr aber sprach zu ihm: Löse die Sandale von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Gesehen habe ich die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, und ihr Seufzen habe ich gehört, und ich bin herabgekommen, sie herauszureißen, und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie sagten: Wer hat dich als Obersten und Richter eingesetzt? Den hat Gott zum Obersten und Retter gesandt, durch die Hand des Engels, der ihm in den Dornbusch erschien. Merken wir, dass Mose eine prophetische Person ist für Jesus. Er wurde zum Retter dem Volk gegeben, das Volk hat ihn abgelehnt. Jesus wurde zum Retter des Volkes gegeben, das damals lebende Volk Israel hatte Jesus abgelehnt. Der Heilige Geist arbeitet absolut präzise heraus, um letzten Endes die Pharisäer mit dem zu konfrontieren, was die Realität ist in Gottes Wort. So, dann predigt Stephanus weiter. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israel sprach: Einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken. Das ist eine ganz zentrale Stelle, um den Zusammenhang prophetisches Bild von Mose und reales Bild Jesus zu bekommen im Wort. So, dieser ist es, der an der Gemeinde in der Wüste gewesen ist mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern. Er empfing lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben. Und viele, viele andere Schriftstellen, jetzt möchte ich weitergehen, in der Predigt des Stephanus, Vers 45 oder Vers 44. Unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete, befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Und unsere Väter übernahmen es und führten es mit Josua ein bei der Besitzergreifung des Landes der Nationen, die Gott austrieb von dem Angesicht unserer Väter hinweg bis zu den Tagen Davids, der Gnade fand vor Gott und eine Wohnstätte zu finden begehrte für den Gott Jakobs. Salomo aber baute ihm ein Haus. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind. Den Stephanus macht: Der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind. Das ist ganz wichtig auch für unser Verständnis von Gemeinde und ihren Gebäuden. Der Höchste wohnt in dem lebendigen Tempel und die Gemeinde versammelt sich in dem Gebäude. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind. Eine Behauptung, die Stephanus aufstellt. Und wie begründet er sie? Er begründet sie wieder mit der Schrift. Wie der Prophet spricht: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Aus dem Prophet Jesaja zitiert. Ich finde das einfach nur fantastisch, dass wir eine Anleitung bekommen, wie wir die Propheten und die Schriften verstehen im Alten Testament. So, dann möchte ich euch ein weiteres Beispiel oder mit uns mitteilen. Ein weiterer der Diakone, die ausgewählt waren, hieß Philippus. Und der tritt in Aktion unter anderem in Apostelgeschichte 8, Vers 33. Er war ein Evangelist und ein Prophet. Apostelgeschichte 8. Die Situation ist die: Der Heilige Geist schickt ihn an die Wüstenstraße am Mittelmeer in der Nähe von Gaza und er weiß nicht, was er dort soll. Ist aber gehorsam und geht hin. Und dann kommt einer, weil es eben die Hauptverbindungsroute nach Afrika war, ein Afrikaner aus Äthiopien, ein hoher Regierungsbeamter, sitzt in seinem Wagen und hat offensichtlich in Jerusalem eine neue Schriftrolle erstanden und liest darin. Und was macht er? Er liest das Wort laut. Deswegen konnte Philippus hören, was er las. Also, Philippus wusste, das ist jetzt der Moment, warum ich hier bin. Und als er so vorüberfährt und hört den Heiligen Geist reden, der Geist aber sprach zu ihm, Vers 29, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und dann sprach er, verstehst du auch, was du da liest? Sehr mutig von ihm, einem Regierungsbeamten eines afrikanischen Staates, das zu fragen, verstehst du auch, was du da liest? Und der Heilige Geist hat ihm einen Hinweis gegeben. Und dann sagt er ganz ehrlich, er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Das ist auch so ein Hinweis darauf, wir brauchen eine Anleitung vom Heiligen Geist, um das Wort zu verstehen. Er hat Jesaja gelesen und sagt, ich kann die Bedeutung nicht verstehen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Regierungsbeamte, hier steht Kämmerer aber, also ich denke mal, da war Finanzminister heutzutage vergleichbar, antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Das ist interessant, der war schon neugierig. Irgendwie steckt ein Geheimnis drin. Der Heilige Geist hat schon angefangen, in diesem Regierungsbeamten ein Stück zu arbeiten, ihn neugierig zu machen. Und steht ein ganz entscheidendes Wort, Vers 35, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die gesamte Schrift eine Einheit ist in Gottes Wort. Es gibt da keinerlei Trennung. Es ist der gleiche Gott, der gleiche Heilige Geist, der alles inspiriert hat. Er fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus aus dem damals geschriebenen Wort heraus. Und jetzt Apostelgeschichte 17 über Paulus. Jetzt ist Paulus dabei, Vers 1 bis 4. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonisch, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Also, wir sehen bei allen Aposteln, wir sehen es bei Petrus, wir sehen es bei Philippus, bei Stephanus, jetzt bei Paulus, im Vers 3, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und dem geht voraus, nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften und eröffnete die Schriften und zeigte aus den Schriften, wer Jesus ist. Und so ist es für uns enorm wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, dass unser Bild von Gott, von dem Sohn Gottes, von Jesus und vom Heiligen Geist 100% aus dem geschriebenen Wort kommt. Dass wir eine Vorstellung von Gott haben über seinen Charakter, die aus der Schrift kommt. Wir kommen dann nachher nochmal weiter drauf. Mose hat schon vorausgesagt, dass das geschieht, was heutzutage geschieht. Das werden wir nachher uns mal anschauen. Und wenn Paulus aus dem Alten Testament Tod und Auferstehung Jesus verkündigen konnte, glaube ich, macht es uns deutlich, dass das nur durch den Heiligen Geist gibt. Weil der Heilige Geist ist der Autor dessen, was im Alten Testament teilweise verschlüsselt geschrieben ist und durch den gleichen Heiligen Geist im Neuen Testament uns offenbart niedergeschrieben worden ist. So, Vers Lukas 24, wunderbarer Abschnitt. Jetzt haben wir uns angeschaut, Petrus, Stephanus, Philippus, Paulus, sie erklärten aus den Schriften, aus dem Alten Testament, wer Jesus ist und was ihn betrifft. Und jetzt haben wir zur Krönung, dass Jesus selbst das genauso gemacht hat. Wir lesen das. Die Begebenheit ist, zwei Jünger von Jesus sind nach der Kreuzigung unterwegs, haben die Auferstehung nicht mitgeschnitten, waren da irgendwo an einem anderen Ort, als das die anderen Jünger schon mitbekommen haben. Und sind sehr traurig auf dem Weg von Jerusalem in diesen Ort Emmaus. Das schafft man so in einem Tag zu laufen, gerade so. Und unterhalten sich und plötzlich kommt ein Dritter zu ihnen und fragt, was unterhaltet ihr euch? Über was sind denn das für News, die ihr miteinander teilt? Wo habt ihr denn das gelesen? Auf welchem Portal sind das erschienen? Nee, gab es damals nicht. Aber sie unterhielten sich eben über das, was über den Tod von Jesus und über die Tragik dessen, dass dieser große Prophet nicht mehr ist und all das. Und dann fragen sie ihn, den Dritten, sag mal, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht mitbekommen hat, was passiert ist? Liest du denn nie Nachrichten? Hast du denn überhaupt gar keine Ahnung? Und das war Jesus. Und er ging mit ihnen und dann fingen sie sich an zu unterhalten. Und als sie dann von dieser Begebenheit berichten, den anderen Jüngern, oder hier ist weiter beschrieben, sie sagen zu Jesus, sie klagen ihm das Leid. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die da sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und sie haben nicht gecheckt, dass Jesus auferstanden ist, obwohl sie die Folgen davon mit eigenen Augen gesehen haben. Und dann sagt Jesus zu ihnen, den sie noch nicht als Jesus erkannt haben, und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ist es nicht interessant? Die Offenbarung, der Glaube, dass sie glauben konnten, dass Jesus auferstanden ist, hat Jesus gesagt, den müsst ihr aus den Propheten haben, den müsst ihr aus der Schrift haben. Die haben das leere Grab gesehen und es gab nicht die Verknüpfung, Jesus ist auferstanden. Jesus hat gesagt, ihr seid zu träge, zu faul, das zu glauben, was die Propheten geschrieben haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Also Jesus setzt voraus, dass man aus den Schriften genau das erkennen konnte. Und dann kommt ein ganz wunderbarer Vers im Vers 27. Und von Mose und allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also können wir davon ausgehen, dass wir von 1. Mose bis das letzte Buch im Alten Bund, Malachi, Dankeschön. Unsere Judakinder haben es auswendig gelernt. Also in diesen allen Büchern, sagt Jesus, könnt ihr finden, was mich betrifft. Und damit auch, was unser Leben mit ihm betrifft. Und von Mose und allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Dann bleibt er bei ihnen, sie nötigen ihn dabei zu bleiben. Und dann, Vers 31, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete, und wie er uns die Schriften öffnete, wenn Jesus uns durch den Heiligen Geist das Wort offenbart, das macht, das zündet unser Herz an. Da brennt unser Herz in uns. Genau das erlebt jeder, der Offenbarung hat aus dem Wort. Brannte nicht unser Herz in uns und nicht, wie er spannend von seiner Auferstehung berichtete und wie es im Hades war und als er uns erzählte, was er im unsichtbaren Bereich während seines Todes gesehen hatte, all das. Über all das redete Jesus nicht zu ihnen. Er öffnete ihnen die Schrift. Es ist für uns ein Vorbild, auch worauf wir unseren Glauben aufbauen. Es gibt Zeugnisse von Menschen, die gestorben waren und wieder auferstanden sind. Aber dass ein Mensch seinen Glauben verankern kann an Jesus, braucht die Verankerung in der Schrift. Deswegen hat Jesus ihnen die Schrift geöffnet und hat nicht versucht, ihnen eine spannende Geschichte über seine Zeit in der unsichtbaren Welt zu erzählen. So, also danach haben sie dann auch geglaubt. So, dann haben wir was ganz Interessantes auch, ein ganz interessantes Wort, was Jesus Satan erwiderte, als er versucht wurde. Das lesen wir Matthäus 4, Vers 4. Kann man Vers 3 dazu nehmen. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Oh lala, Jesus wird herausgefordert zu sagen, wenn du Gottes Sohn bist. Und wie beweist er seine Sohnschaft? Er beweist seine Sohnschaft mit dem Wort. Er aber antwortete und sprach. Er hat nicht gesagt, ich beweise dir, dass ich Gottes Sohn bin. Ich werde dich in Zukunft vernichten und schon mal ein bisschen Vernichtung lasse ich dich schon mal spüren. Oder ich mache jetzt ein Zeichen, ich beweise dir, dass ich Gottes Sohn bin. Ich bin hier der Chef des Universums. Er sagt all das nicht. Er sagt, es steht geschrieben. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und das steht tatsächlich im 5. Mose, im Kapitel 8. Da steht, mitten zwischen den Begebenheiten, die da beschrieben sind, 5. Mose 8, Vers 3. Mose berichtet, lässt das alles vorbeiziehen, wie das Volk ernährt worden ist mit dem Manna und hat gesagt, du sollst über diesen Weg und über all das nachdenken, was du erlebt hast. Und Vers 3, Kapitel 5. Mose 8, Vers 3 steht, und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten. Und zum einen natürlich, dass sie was zu essen hatten. Und jetzt kommt das Zweite, die prophetische Ebene. Um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Und der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass Jesus genau dieses Wort dem Satan erwidert hat und hat gesagt, der Mensch lebt nicht von der irdischen Nahrung, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und irgendwie bin gerade dabei, 5. Mose zu lesen, und deswegen sind diese Treffer der Verbindung vom Alten Testament, von den Mosebüchern zum Neuen Testament gerade dort zu finden, aber das Wort ist unheimlich voll davon. Wir kennen ja zum Beispiel diese Stelle aus Kolosser 2, Vers 11, ab Vers 10. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm, in Jesus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und obwohl diese körperliche Beschneidung als Bündnissymbol des alten Bundes von Gott gegeben wurde für das Volk Israel damals, lesen wir selbst in Mose von genau dieser geistlichen Beschneidung, von der im Kolosserbrief die Rede ist. Im 5. Mose Kapitel 10 steht im Vers 16, Gott fordert Israel auf, ihn über alles andere zu lieben und verheißt dafür seinen Segen. Zum Beispiel Vers 12, Kapitel 10, Vers 12. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten und auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und im Vers 16 steht, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott. Selbst in den Büchern, wo auch diese normale körperliche Beschneidung erwähnt wird als Bündniszeichen, hat der Heilige Geist eingebaut, dass das nur ein Vorbild ist für die Beschneidung der Herzen, die dadurch geschieht, dass wir sagen, mein Leben gehört komplett dir, Jesus. Ich bestimme nicht mehr über mich, sondern du bestimmst über mich. Und die innere, die geistliche Beschneidung heißt, ich verhärte meinen Nacken nicht, ich widerstehe dem Herrn nicht, sondern ich füge mich ihm, ich gehöre ihm, ordne mich ihm unter. Das ist schon damals prophetisch geschrieben worden, was wir dann im Kolosserbrief lesen, dass es eine Beschneidung des Christus gibt, die dadurch geschieht, dass wir ihm gehören und das durch die Taufe absolut offenkundig machen. In der Taufe sagen wir, mein altes Leben, mein sogenanntes Fleisch ist gestorben und ich lebe nur noch für das, was aus Jesus kommt. Und darauf bezieht sich auch Stephanus, das will ich jetzt nicht nochmal mit euch aufschlagen, in Apostelgeschichte 7, Vers 51. Er sagt zu den Zuhörern, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr seid unbeschnitten an Herzen und Ohren. Warum kann er das sagen? Weil im Mose schon von einer Beschneidung des Herzens geschrieben ist. Also einer Veränderung des Sinnes, ein Bund mit dem Herzen. Ein anderes Extrem, irgendwie finde ich interessantes Beispiel, wie der Heilige Geist alles schon im Wort voraus eingepackt hat, was dann später im Neuen Testament richtig offenbar zu lesen ist, ist zum Beispiel das Prinzip, dass eine Gemeinde von Ältesten geleitet wird. Da können wir im 4. Mose 11 nachschauen, Vers 16 und 17. Die Situation vornweg war, dass es ein großes Problem gab mit dem Volk, das gesagt hat, wir wollen Fleisch essen. Und Mose ist vor Gott wieder niedergefallen zum wiederholten Mal und hat mitbekommen, dass der Zorn Gottes wieder über dem Volk war. Vers 10, Kapitel 11, Vers 10. Und als Mose das Volk, alle seine Sippen, jeden am Eingang seines Zeltes weinen hörte und der Zorn des Herrn heftig entbrannte, da war es böse in den Augen des Mose. Und Mose sagte zu dem Herrn, warum hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt? Und warum habe ich nicht in deinen Augen Gunst gefunden, dass du diese Last des ganzen Volkes auf mich gelegt hast? Und so weiter. Er schüttet sein Herz vor Gott aus. Und dann sagt er im Vers 15, wenn du so mit mir tust, dann bring mich doch um, wenn ich in deinen Augen Gunst gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht mehr mit ansehen muss. Und jetzt kommt mitten in diese extrem angespannte Situation eine Botschaft Gottes hinein, Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes und seine Aufseher sind, und führe sie zu dem Zelt der Begegnung. Wir sehen hier, Mose steht ja prophetisch für Jesus. Und für die Gemeinde gibt es die Figur Mose in Form von Jesus Christus als dem Haupt. Und alles Weitere sind in Bezug auf Leitung dann Älteste. Und Gott sagt zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, also von denen, die formal Älteste sind oder irgendeine Verantwortung haben, von denen du erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes und seine Aufseher sind. Das heißt, an denen du gemerkt hast, die verhalten sich wie Leute, die Älteste sein sollen in diesem Volk. Das ist ein Beispiel, dem auch Paulus dann später gefolgt ist. Sie haben in den Gemeinden Älteste eingesetzt. Haben die Leute eingesetzt, von denen sie irgendwie mitbekommen haben, die benehmen sich wie Älteste. Bei denen spürt man, die sind von Gott als Älteste gedacht. Und dann kommt was ganz Wunderbares im zweiten Teil, im Vers 16. Und führe sie zu dem Zelt der Begegnung. Das ist auch eine Anweisung dessen, was dann auch Paulus den Ältesten von Ephesus gesagt hat. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Älteste eingesetzt hat. Habt Acht auf eure eigene Beziehung mit Gott. Führe sie in das Zelt der Begegnung. Das ist praktisch das, was sowieso für die ganze Gemeinde gilt. Und die Ältesten sollen daran besonders sorgfältig sein, mit Jesus im Zelt der Begegnung zu leben. Also glaube ich, dass, weil Paulus die Schriften kannte, das war nicht irgendeine Erfindung, das war nicht irgendein Einfall. Alles, was wir im Neuen Testament lesen an Lehrbriefen, hat sein Fundament in den damals schon geschriebenen Schriften, aber auf die Weise, wie sie der Heilige Geist auslegt. Es gibt absolut nichts, was im Neuen Testament nicht in Einheit wäre mit prophetischen Worten aus dem Alten Testament. Es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied. Es ist die Art und Weise, wie wir Gerechtigkeit bekommen. Wir können sie nicht durch das Halten von Gesetzen haben. Diesen Bund hat Gott abgeschafft. Und wir können auch nicht in diesen Bund zurückgehen, weil der Herr diesen Bund abgeschafft und einen neuen geschaffen hat. Aber das Wort, der Charakter und das, was der Heilige Geist im Wort an Offenbarung gegeben hat, das bleibt ewig. So, dann können wir nochmal anschauen. 5. Mose Kapitel 13. Ist auch ein ganz zentrales Wort für die sogenannte letzte Zeit, für die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. 5. Mose 13, erstmal ab Vers 2. Da steht, wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und da gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder. Und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Wir lesen ja als allgemeines Richtmaß für einen alttestamentlichen Propheten, wenn das, was er sagt, eintrifft, dann ist er vom Gott und wenn nicht, dann nicht. Der Heilige Geist zeigt uns selbst im Alten Testament schon, dass es sein kann, dass ein Prophet etwas ankündigt und es trifft ein, oder dass er ein Wunder tut, was nicht mit menschlicher Kraft machbar ist. Und wenn das in Verbindung damit steht, einem anderen Gott zu dienen oder ein anderes Evangelium zu empfangen, dann steht hier, laufe ihnen nicht nach, du sollst auf diese Worte dieses Propheten nicht hören. Also der Prüfstein ist, führt das, was ein Prophet spricht oder was als Wunder geschieht, führt das, dass Jesus geehrt und verherrlicht wird, führt das dahin, dass Menschen Buße tun und sagen, ja Herr, ich will dir allein dienen, ich will alles andere niederlegen, du allein bist der Herr, ich will mich dir unterordnen, ich bitte dich um Vergebung für meine Sünde. Führt das dazu oder führt das zu einer neuen Lehre, zu einem neuen Verständnis über Jesus, was wir nicht im Wort finden? Und dann selbst dann, wenn Wunder geschehen, hat der Heilige Geist schon durch Mose gesagt, folgt denen nicht. Es gibt noch eine Begründung dafür, Vers 4, der zweite Teil. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, eurem Gott, mit ganzem Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn sollt ihr fürchten. Und man kann sagen, es werden hier Leute vorhergesagt, die mit Zeichen und Wunder Menschen verführen, von wahren, lebendigen Gott abzufallen. Und das finden wir sehr präzise wieder in Matthäus Kapitel 24. Auch hier lehrt Jesus nicht etwas, was noch nicht schon offenbart geworden ist. Er macht durch den Heiligen Geist die damals schon geschriebene Schrift lebendig für uns. Matthäus 24, Vers 24 steht, denn es werden viele falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ich finde das faszinierend, dass das schon im 5. Mose in fast gleichem Wortlaut geschrieben ist. Daran können wir sehen, dass es die gesamte Schrift vom Heiligen Geist inspiriert worden ist und wichtig ist für uns als Grundlage zu haben. Im 5. Mose 13, Kapitel 5. Mose, Kapitel 13, Vers 14 steht auch noch etwas, was mit dem geschehen soll, der verführt. 5. Mose 13. Ja, also wenn solche Leute gefunden werden, die das Volk verleiten, anderen Göttern nachzufolgen oder anderen Göttern zu dienen. Da steht, und jener Prophet oder der die Träume hat, soll getötet werden, denn er hat Abfall vom Herrn, eurem Gott, gepredigt. Kapitel 13, Vers 6 steht das. Also es steht ganz klar, dass Gott gesagt hat, ihr sollt das Böse aus eurer Mitte fortschaffen. Auf die damalige Art und Weise, weil das Sühneopfer von Jesus noch nicht gegeben war, gab es nur die Möglichkeit, diesen Menschen physisch zu töten. Das dürfen wir heute nicht mehr tun, weil wir haben das Sühneopfer von Jesus. Das ist absolut in dieser Sache aufgehoben. Aber Gott bleibt dabei, diese Menschen zu richten. Gott bleibt dabei, Menschen zu richten, die Lehren, deren Lehrer die Folge haben, dass Leute den Glauben an Jesus verlassen. Gott wird daran ein hartes Gericht üben. Und das sagt Jesus auch in Matthäus 18, Vers 6. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, also wie wir es in Mose gelesen haben, verführt vom lebendigen Gott abzufallen. Für diese Menschen, die das tun, sagt Jesus, wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde, in Bezug auf das Gericht, was dieser Mensch erfahren wird. Also es ist auch eine, wie soll ich sagen, die Ehrfurcht gebietende Macht Gottes, und dass er am Ende richtet, bleibt auch durch das gesamte Wort erhalten, nur dass dieses Gericht er am Ende ausführen wird, wenn er wiederkommt und wir das nicht tun dürfen, weil Jesus als Sühneopfer eingesetzt worden ist. Aber in Bezug auf den Inhalt, in Bezug auf die Beziehung zu Gott und zu seinem Wort, bleibt Gott dabei, dass er diese Dinge richtet, wie auch alle anderen Sünden. Jede Sünde, für die nicht das Sühneopfer von Jesus gültig geworden ist, wird am Ende von Gott gerichtet werden. Zusammen mit dem Satan, der die Sünde verursacht hat. Nur, dass das Gericht jetzt Jesus übergeben worden ist, durch den wir Freispruch haben, wenn sein Opfer für uns gültig ist. Für mich ist es auch wichtig zu betonen, dass wir irgendwie, wie soll ich denn sagen, dadurch wird das ganze Lesen im Wort viel spannender. Es kribbelt mich, wenn ich das höre, weil wir haben einen Gott, der handelt nach dem, was er gesagt hat. Und das ist 100% spannend. Und wie soll ich denn sagen, wenn man sich vorstellt, man könnte in einer Todesgefahr sein und spürt, dass man in dem Moment gerettet ist, dann ist das etwas, ein ganz anderer Ort von Leben, als wenn wir uns dieser Gefahr gar nicht bewusst sind. Also wir haben eine ganz andere Art von Leben aus Jesus, wenn wir uns dessen bewusst sind, was wir hätten ohne Jesus. Und das finde ich stark. Deswegen brauchen wir immer mal wieder auch die Worte und auch die Gerichtsworte, wie Gott denkt und wie Gott handelt über Dinge, die, wo er nicht Gott ist. Damit wir auch Jesus auf eine andere Art und Weise lieben, dass er sein Leben als Sündopfer für uns eingesetzt hat. Das schafft unseren Glauben weit nach vorne und das schafft auch unsere Beziehung, unser Lesen im Wort nach vorne, weil es ist einfach eine Realität, dass wir durch das Jesus als Sündopfer eingesetzt worden ist, dass dieses Gericht, was jeden Menschen treffen müsste, uns nicht trifft. Aber wir können uns unserem Wort schon mal anschauen, um irgendwie eine heilige Ehrfurcht zu haben und uns gleichzeitig aber auch über das wirklich zu freuen, was wir aus Jesus haben, dass wir dem nicht gleichgültig gegenüberstehen. Und jetzt möchte ich nochmal zum letzten Mal zum 5. Mose gehen für heute. 5. Mose 13 wieder. Da steht, 5. Mose 13, Vers 1, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und sollst nichts von ihm wegnehmen. Kommt uns das bekannt vor? Da würde ich mal im Matthäus 5, Vers 17 dazu aufschlagen. Also der Heilige Geist spricht durch Mose. Wir sollen von dem Wort nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Matthäus Kapitel 5, Vers 17, da steht, sagt Jesus selbst, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und in Jesus wurde die Rechtsforderung des Gesetzes, die Strafe, die gerechte Strafe für jede Art von Sünde, hat Jesus erfüllt. Sein Tod hat die gerechte Forderung Gottes nach Rache, nach Strafe für alle Sünder, hat Jesus abbekommen, den gesamten Zorn Gottes getragen. Aber was Jesus nicht gemacht hat damit, ist das alles aufgelöst. Die Schrift ist bestehen geblieben, aber er hat sie erfüllt. Und wenn wir mit Jesus gemeinsam sind, leben wir auf der Seite, als wenn wir jedes einzelne Gesetz im Detail befolgt hätten. Das hat Jesus für uns erfüllt. Wir dürfen in diesem erfüllten Gesetz leben mit Jesus. Aber Jesus hat nicht das Wort aufgelöst. Er spricht weiter, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus sagt also, ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, und damit ist das gesamte bis dahin geschriebene Wort gemeint, sondern zu erfüllen. Und wenn was erfüllt ist, gibt es keine Forderung, mit dem er übrig ist. Das Opfer von Jesus hat alles erfüllt. Und dann sagt er im Vers 20, zwischendurch sagt er, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrten weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und damit ist ganz klar beschrieben, die Gerechtigkeit, die sich auf die Erfüllung des Gesetzes beruft, die sagen kann, ja, ich habe es besser gemacht als du, ich kann in den Himmel kommen, ich habe alles erfüllt. Wer darauf baut, wird keineswegs ins Reich Gottes kommen, so steht es. Jesus sagt, eure Gerechtigkeit muss besser sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Eure Gerechtigkeit muss aus meinem Opfer kommen, ist damit gemeint. Nur dann haben wir wirklich diese Gerechtigkeit, die uns in Übereinstimmung mit dem Reich Gottes sein lässt und die uns in dem Gericht, was Jesus durchführen wird, am Ende als freigesprochen herausgehen lässt. Wie herrlich wird das sein? Der Teufel wird Gott vorhalten, zu Recht all die Dinge, wo wir gesündigt haben, und Gott wird sagen, ich kann mich daran nicht erinnern. Es ist bei mir nicht aufgeschrieben. Es ist durch das Opfer von Jesus annulliert. Du kannst deine Anklage fallen lassen. Und Gott wird sagen, dieser Mensch ist gerecht. Das Gericht hat mein Sohn Jesus schon bekommen. Das sollte uns eine Motivation sein zu sagen, Herr, ich bitte dich um Vergebung, reinige mich, ich will umkehren, ich will, dass du für immer mein Herr bist, damit wir am Ende bei diesem Gericht nicht gerichtet werden. Also unsere Gerechtigkeit muss besser sein als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Und der neue Bund besteht in der Form, dass wir durch Jesus Gerechtigkeit haben. Aber mit dem neuen Bund ist nicht die Schrift aufgelöst, sondern der alte Bund. Die alte Art und Weise, sich Gott zu nahen und am Ende nicht zu schaffen, die ist durch Jesus aufgelöst, aber nicht das Wort. Jesus hat einen neuen Bund geschaffen und diesen neuen Bund hat der gleiche Gott geschaffen, der den alten Bund geschaffen hatte. Wir dienen dem gleichen Gott, der mit Mose war, der das Schilfmeer geteilt hat, der an einer Wolkensäule, an einer Feuersäule unterwegs war, dem gleichen Gott, der bei Elia hat Feuer fallen lassen, dem gleichen Gott, der Jona durch den Bauch gerettet hat von dem Fisch, dem gleichen Gott, dem David gedient hat, dem gleichen Gott. Es ist der gleiche Gott, aber es ist ein neuer Bund in Jesus. Ja, und Offenbarung 22, Vers 19 ist das nochmal zusammengebunden, ist auch, finde ich, so vollkommen im Wort. Das gleiche Wort, was im 5. Mose steht, spricht Jesus in den Evangelien und wir lesen es ganz am Ende in der Offenbarung. Offenbarung 22, Vers 18. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Ja, was ich jetzt so mitgebracht habe, ist wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem Reichtum, den wir im Wort finden, wenn wir die Briefe, wenn wir die Lehren lesen, wie viel davon oder eigentlich alles davon steht auf der Basis dessen, was der Heilige Geist schon früher in den Schriften offenbart hatte. Und für mich ist das so ein starker Beweis, dass dieses Buch absolut übernatürlich ist. Es ist vom Heiligen Geist gegeben. Und ich glaube, für uns in der heutigen Zeit ist es wichtig, es gibt manche Lehrströmungen, die sagen das nicht bewusst, aber die vermitteln dir das Gefühl, mit dem alten Bund ist auch der Gott des alten Bundes abgeschafft und wir haben jetzt einen neuen Gott, der Sünde nicht mehr richtet. Der Gott ist der gleiche, aber wir haben einen neuen Bund, preist dem Herrn in Jesu Namen. Amen. Ja, Vater, so beten wir in Jesu Namen, dass du uns Freude gibst, wenn wir in deinem Wort lesen. Dass du uns Freude daran gibst, dich zu entdecken in der gesamten Schrift. Wir bitten dich, lieber Heiliger Geist, dass du uns neu erfüllst damit, dass wir Freude daran haben, diese Geheimnisse zu entdecken. Wie du in deinem Wort in dir selber eins bist. Wie du, Vater, Sohn, Heiliger Geist, in deinem Wort eins bist. Wie du unser allmächtiger Gott bist, der Autorität und Macht hat, der richten wird und gleichzeitig dafür Vorsorge getroffen hat, dass wir aus dem Gericht hinweggenommen werden dürfen durch das Opfer von Jesus. Vater, wir beten in Jesu Namen, dass dein Heiliger Geist dieses Werk reichlich unter uns tut, dass wir beim Lesen in deinem Wort regelmäßig Schätze entdecken, indem wir dir begegnen, dir persönlich in deinem Wort. Ja, Vater, darum beten wir in Jesu Namen. Amen.